Lose Fäden. Ein Mixtape postmigrantischer Geschichten der 90er.
Die Arbeit und das Skript an dieser Folge begannen bereits vor einem Jahr. Weit bevor die Proteste im Iran durch den Mord an der Kurdin Jina Mahsa Amini durch das islamische Regime ausgelöst wurden. Wir fanden es damals in der Konzeption wichtig, auch auf die politische Arbeit linker iranischer AktivistInnen hinzuweisen und dadurch exemplarisch die Relevanz linker diasporischer Bewegungen in der deutschen Debatte um intersektionale feministische Bündnisse sichtbar zu machen. Nun wurden wir von den aktuellen Geschehnissen eingeholt. Wir entschieden uns aber dafür, das Skript in seiner ursprünglichen Form beizubehalten, um die Kontinuitäten dieser emanzipatorischen Proteste aufzuzeigen. Iran, 8. März 1979. Tausende Frauen ziehen spontan auf die Straßen Teherans, um gegen die Einführung der Zwangsverschleierung durch das neue islamische Regime unter Ruhollah Khomeini zu protestieren. Das politische Engagement der Frauen ist da schon längst keine Neuigkeit. Iranische Frauen waren vor, während und nach der Revolution sehr gut organisiert. Viele positionierten sich bewusst marxistisch-feministisch, wie auch ihre GenossInnen aus anderen Teilen des globalen Südens. Im Gegensatz zu weißen, christlich sozialisierten Frauen aus westlich industrialisierten Ländern einte diese Frauen die Einstellung, dass die Emanzipation aller Frauen nur mit der Bekämpfung von Kolonialismus, Imperialismus und der daraus resultierenden Ungleichverteilung materieller Ressourcen zu erreichen sei.
Ich habe in Iran Mathe vor Informatik studiert. Zumindest das Studium habe ich angefangen. Nach 2 Jahren habe ich mein Fach verändert zu Chemie und studierte. Chemie war im 4. Uni-Jahr als die Islamische Revolution angefangen hat oder Unruhe, die Demonstrationen gegen Schah-Regime angefangen haben. Die Universitäten und StudentInnen waren damals sehr, sehr aktiv. Wir waren immer auf der Straße, wir waren erstmal froh, dass Schah weg ist und dachten, dass diese Regierung eine demokratische Regierung ist, und wir haben ziemlich schnell mitbekommen, dass es nicht der Fall ist. Mein Name ist Saideh Saadat Lendler.
Saideh ist Psychologin, Diversity-Trainerin und gründete den Verein Les Migras. Doch lange bevor sie sich in Deutschland in der Antidiskriminierungsarbeit engagierte, war sie in der StudentInnenbewegung in Teheran aktiv. In den 1970er und 80er Jahren war Saideh Teil einer linken Gruppierung, die sich gegen die Islamische Republik organisierte. Sie wurde für kurze Zeit verhaftet und exmatrikuliert. Ihre Gruppe entschloss sich, im Untergrund politisch aktiv zu bleiben, bis 1985. In dieser Zeit wurden viele AktivistInnen verhaftet und hingerichtet. Da das Regime über Saideh's Aktivitäten wusste und sie auch Informationen über andere hatte, entschied die Gruppe, dass sie den Iran verlassen müsse.
Am Tag davor habe ich dann die Nachricht bekommen, so raus, und am nächsten Tag saß ich in einem Bus Richtung Türkei. Ich habe auf jeden Fall hinbekommen, über die Grenze zu gehen, und war 45 Tage in Istanbul, habe gewartet, bis sie mir meine Papiere organisiert haben. Und dann war ich in der von der Türkei, von Istanbul, bin ich nach DDR, Ost-Berlin, und von durch Trennpalast dann in West-Berlin bin ich angekommen. Das war Sommer 1985.
In den ersten Jahren beantragte Saideh kein Asyl, weil sie unbedingt wieder in den Iran wollte, um weiterzukämpfen. Aber der Ausgang des Iran-Irak-Kriegs 1988, auch als erster Golfkrieg bekannt, nahm ihr jede Hoffnung auf eine Rückkehr. Khomeini nutzte den Krieg, um eine Art politische Säuberung durchzuführen und linke AktivistInnen zu verfolgen, inhaftieren und zu erhängen. Saideh entschied sich dafür, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Die Behörden glaubten Saideh jedoch nicht, dass sie als Frau in der Führungsriege eines Untergrundkomitees aktiv war, sodass ihr Antrag abgelehnt wurde. Im Gegensatz dazu wurde ihrem damaligen Ehemann, ebenfalls iranischer Aktivist, geglaubt, sodass sie nur über ihren Status als Ehefrau ein Aufenthaltsrecht erhielt. In Deutschland wurde bis 2005 kein Asylrecht für Frauen unter Nennung geschlechtsspezifischer Verfolgungsgründe gewährt. Aber solange Saidi sich im Windschatten ihrer Partei befand, wurde für sie gesorgt, mit AnwältInnen, Unterkünften oder anderer bürokratischer Unterstützung. Dies sollte sich jedoch bald ändern.
Das Problem hat tatsächlich seitdem angefangen, seit klar war, dass ich nicht mehr zurückgehe. Und auch habe Coming Out gehabt. Als linke Partei wollten sie keine Lesbe da haben. Und deswegen habe ich mich getrennt von dieser Partei und stand auf meinen eigenen Füßen dann seitdem.
Über viele Jahre hatte Saide in ihrer Partei einen sicheren Raum vorgefunden. Eine Identität, eine Utopie für mehr Gerechtigkeit in der Welt.
Und für uns war ich, unsere Familie war unser Leben, war alles für uns, waren alles für uns diese Parteien und diese Menschen, die da waren. Wir haben im Iran unser Leben aufs Spiel gesetzt und viele, viele Jahre in total gefährliche Lebenssituationen waren wir aktiv, waren wir politisch aktiv, weil wir geglaubt haben an diese Parteien.
Saide musste sich politisch neu verorten. Dafür war sie längst keine Anfängerin mehr, was politische Arbeit anging. Ich bin Chang Chan.
Ich bin Miriam Schickler.
In dieser Folge erfahrt ihr, wie schwarze, jüdische, migrierte und exilierte queer-feministische AktivistInnen auf ihre Weisen zu politischen Bündnissen fanden. Während die weiße, christlich geprägte Frauenbewegung in Deutschland sich während der späten 80er und 90er Jahre immer tiefer in existenzielle Krisen stürzte, lieferten diese AktivistInnen wichtige theoretische und praktische Impulse hinsichtlich dessen, was wir heute als intersektionalen Feminismus bezeichnen. Wir wollen also herausfinden, wie die Anfänge eines intersektionalen Feminismus in Deutschland ausgesehen haben, noch ehe dieses Buzzword überhaupt Eingang in den Mainstream-Diskurs gefunden hat.
In ihrem Buch Migrantischer Feminismus bezeichnen die HerausgeberInnen Encarnación Gutiérrez Rodríguez und Pinar Tuchu die 80er und 90er Jahre als einen Höhepunkt des migrantischen Feminismus in Deutschland. In kaum einer anderen Periode war die politische Selbstorganisierung von MigrantInnen, schwarzen Frauen, Sintize und Romnia, exilierten und jüdischen Frauen in der Bundesrepublik so laut und konfrontationsbereit wie zu dieser Zeit.
Es fanden Tagungen und Konferenzen statt, bei denen die Perspektiven marginalisierter Frauen zunehmend in den Mittelpunkt rückten. Es gab Raum für Vernetzung und Austausch. Trotzdem war die Selbstorganisation dieser AktivistInnen auch immer von Spannungen geprägt. Und das nicht nur zwischen weißen christlichen FeministInnen und Nicht-Weißen. Es war nicht einfach, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen und Machtverhältnisse unter den Frauen sichtbar zu machen und genau das als Bewegungswissen für die politische Bündnisarbeit fruchtbar zu machen. Konflikte entstanden, hielten an und je weiter die 90er Jahre vorangeschritten sind, umso weniger Informationen fanden wir als Podcastmacherin in unseren Recherchen über weitere Bündniskonferenzen. Was ist da nur passiert?
Aber lasst uns zunächst erst einmal verstehen, wie einige AktivistInnen zu ihrer politischen Arbeit kamen.
Das waren AntifaschistInnen. Deswegen, es ist interessant, also ich meine, das ist ja Teil einer Geschichtserzählung, wo einfach die migrantisierte Kämpfe wieder nicht gesehen werden und auch gerade von FeministInnen als unwichtig und daher beziehen wir uns nicht darauf oder die gab es nicht, ja. Wo sozusagen diese Aktivistinnen und Akteurinnen auch nicht gesehen werden. Und da ist Antifaschismus zentral. Also es formen sozusagen ein Aspekt der Sozialisation, dass man Antifaschistin war. So hat es angefangen, würde ich sagen, bei vielen, neben dass man auch Feministin war oder so, Antirassistin und ja. Also das ist ganz interessant, diese Geschichtsschreibung.
Das ist Encarnación Gutiérrez Rodríguez. Ihr habt sie bereits in Folge 1 zu Brain Drain gehört.
Encarnación benennt einen wichtigen Aspekt in der Erinnerungsarbeit an die unterschiedlichen Feminismen in Deutschland, nämlich dass Romnia und Sintetza, schwarze, jüdische, migrantisierte und exilierte AktivistInnen, auch immer bei politischen Projekten dabei waren, die unsere Gesellschaft von Grund auf verändern sollten und nicht nur, wenn es explizit um Frauenrechte ging. Heute werden diese Menschen oft nur als FeministInnen erinnert, wenn überhaupt. Aber eigentlich bringen sie uns viel mehr bei, über politische Utopien, Bündnisarbeit sowie der Analyse und Kritik an Herrschaftsverhältnissen.
Wir haben mit unterschiedlichen AktivistInnen gesprochen, die auf vielfältige Art und Weise politisiert wurden.
Die entweder wie Seide längst ExpertInnen des politischen Widerstands waren, als sie in Deutschland ankamen.
Oder die in ihren Elternhäusern bereits politisch aufgewachsen sind. Einige von ihnen habt ihr bereits in Folge 1 kennengelernt, wie etwa Encarnación, Fatima El-Tayeb oder Ben Bader.
Es kommen aber auch Nivedita Prashad und Jessica Jacobi zu Wort. Und natürlich auch Saireh Sadat Lendle, mit deren Geschichte wir in die Folge gestartet sind. Außerdem haben wir mit Jihandin gesprochen, die wie wir, quasi als Nachgeborene, der Geschichte verschiedener Communities und den unterschiedlichen Versuchen der Bündnisbildungen nachgeht und dazu auch wissenschaftlich forscht. Akt 1. Wege zu Bündnissen. Ein kurzer Abriss von der alten Bundesrepublik in den 80er Jahren. Am 22.08.1980 verbrennen in Hamburg Nguyen Ngoc Châu und Do Anh Len durch einen Anschlag der rechten Terrorzelle deutsche Aktionsgruppen. 1982 wurde die SPD-Regierung unter Helmut Schmidt durch ein Misstrauensvotum ersetzt und die CDU übernahm mit Helmut Kohl als neuen Kanzler die Regierungsmacht. Erstmals trat die sogenannte Ausländerpolitik ins Zentrum politischer Debatten. Es wurden Verschärfungen der Asylgesetze gefordert, die Zahl der in Deutschland lebenden AusländerInnen sollte halbiert werden, während der erste Golfkrieg im Gange war. Destabilisierungen durch Kolonialismus und Imperialismus führten zu regionalen Kriegen, Bürgerkriegen und Militärputschen im globalen Süden. Und die Kinder von Exilierten, Geflüchteten und ArbeitsmigrantInnen verbrachten bereits ihre erste Lebenshälfte in Deutschland. Der Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung südostasiatischer Frauen in der alten BRD ging einher mit medialer Exotisierung, polizeilicher Schikane und Missbrauch sowie Abschiebedrohungen. Ausländische ArbeiterInnen in den Werken wurden niedriger entlohnt als ihre weißen deutschen KollegInnen und mussten ohne Job ihre Abschiebung befürchten.
Es hätte also genügend Themen gegeben, derer sich der Mainstream oder auch die autonome deutsche Frauenbewegung hätte annehmen können, um sich mit marginalisierten Frauen solidarisch zu zeigen. Das passierte aber kaum. Und wenn doch, dann eher in Form paternalistischer Gesten. Und als schwarze, jüdische, migrantisierte und exilierte AktivistInnen diese Tatenlosigkeit und den damit verbundenen Rassismus und Antisemitismus in Frage stellten, flossen die weißen christlichen Tränen. Besonders der Hinweis darauf, dass weiße christliche Frauen Opfer patriarchaler Strukturen und zugleich MittäterInnen in weißen Unterdrückungsverhältnissen sein könnten, wurde von vielen abgelehnt. Ben Bader, den ihr in Folge 1 bereits gehört habt, beschreibt aus queerer jüdischer Perspektive die Abwehrreaktion und Opferperspektive weißer christlicher Lesben als problematische Position für jede Bündnisarbeit.
Und das Entscheidende damals, und das ist heute auch schwer, es ist lange her, das ist beinahe 40 Jahre, das ist schon eine kleine Weile, der Ethos der, also gerade besonders Lesbenbewegung in Berlin jedenfalls, war, dass Frauen und Lesben unterdrückt sind und Opfer waren im Nationalsozialismus und das ist irgendwie die Geschichte. Und sowas wie da ein komplexeres Verstehen oder auch Intersektionalität und dass man sozusagen sowohl Opfer sein kann als auch rassistisch zum Beispiel, das war irgendwie noch nicht als Einsicht noch nicht vorhanden. Und von daher, und dann war natürlich, also diese Insistieren, und das ist natürlich sozusagen, es war die Lesbenvariante oder Lesbenfrauenvariante von der insgesamte deutschen Verleugnungsmentalität sozusagen, dass wir waren alle Opfer, natürlich waren unsere Mutter Opfer und waren alle Lesben Opfer und was anderes gibt es da gar nicht. Ne? Und einfach und von Anfang an einfach unsere Anwesenheit hat, also hat das aufgerüttelt, ne? Sozusagen. Jessica Jacobi hat damals 84 eine Veranstaltung gemacht. Heißt das damals Spinnenbund? Erinnere ich mich das richtig? Irgendwie an einem, weiß nicht was, Sonntagnachmittag oder sowas, über jüdische Frauen, jüdische Lesben. Und das war relativ gut besucht, waren, weiß ich nicht, 30, 50 Leute oder so, Frauen. Und das Gespräch war ganz, ganz intensiv und war irgendwie klar, wir wollen, oder ein Teil von uns, also von den Frauen, die da waren, sagen wir, okay, das kann nicht das Letzte sein, das muss irgendwie, dieses Gespräch setzen wir fort.
So entstand 85 der lesbisch-feministische Schabbeskreis.
Also ich heiße Jessica Jacobi, ich bin inzwischen Rentnerin. Ich habe an der FU Theater- und Filmwissenschaften und Germanistik studiert, habe später allerdings vor allen Dingen als Filmjournalistin gearbeitet und an Museen Ausstellungen kuratiert. Und das waren dann vor allen Dingen erstmal drei, vier Frauen, die sich dann, wir haben dann zusammen in der Kneipe gesessen danach noch, und das war einmal Maria Bader, das war Gottlinde Luanga, und die Karin Schittenhelm, die dann zwar nicht direkt im Schabbeskreis war, aber die sich eben auch, also mit ihr bin ich auch eben bis heute sehr befreundet. Sie ist Professorin in Gießen, Entschuldigung, Siegen. Aber daraus ergab sich dann eben, dass wir uns gemeinsam immer am Freitagabend trafen. Zunächst mal im Nestra. Und ich habe dann halt immer Kerzen mitgebracht, eine Challe mitgebracht und ein bisschen Wein oder Traubensaft, weil ich auch ein Stück weit jüdische Kultur den anderen nahe bringen wollte.
Der lesbisch-feministische Schabbeskreis wurde im damaligen Westberlin zu einem wichtigen Bezugspunkt, sowohl für jüdische als auch nicht-jüdische Frauen.
Was wir gemeinsam hatten, war ein Bedürfnis, über Themen zu reden, die wo es ein Unbehagen gab, wo es Bedarf gab, zu sprechen, ganz viel. Und ich sag mal, für Teile von uns, also besonders, also kann ich für mich sagen, war der Schabbeskreis in erster Linie eine Selbsterfahrungsgruppe.
Als der Schabbeskreis aber an Größe gewann und öffentlich sichtbar wurde, kam es zu Konfrontationen.
Also wir sind zur politischen Gruppe geworden. Also das kann ich noch, also daran erinnere ich mich noch immer, und ich beschreibe das auch in dem Beitrag, den ihr kennt und den ihr vielleicht irgendwie anhängt oder sowas. Ich glaube, das war 85 dann, sozusagen nach einem Jahr, gab es eine Lesbenwoche, und dann sagen, okay, dann melden wir mal eine Veranstaltung an, wo wir einfach so ein bisschen über uns erzählen. Das war wirklich, wir waren so blauäugig sozusagen, ganz naiv, so ein bisschen freundlich, dass es uns auch gibt. Und also es hat sich herausgestellt, dass das war eine völlige Provokation. Es war, also es war sozusagen unsere Anwesenheit und unsere wurde als Provokation aufgefasst. Frauen haben so eine Kombination zwischen uns angegriffen und warum wir sozusagen, was Jüdischsein mit unserem Lesbensein zu tun hätte und warum wir, also das wichtig wäre und und dann gab es eine andere, also ich kann, das war auch noch die andere, die sozusagen aus dem Blauen angefangen hat zu erzählen, wie ihre, ich weiß gar nicht, Mutter, Großmutter irgendwie Juden versteckt hat. Also so, sozusagen, also es gab, also das war sozusagen die andere, dass wir sozusagen, also wir haben ganz offensichtlich schlechte Gewissen oder Schuldgefühle oder mobilisiert, einfach nur das, dass wir da waren. Und man muss mal also auch dazu sagen, beim ersten Mal waren wir einfach völlig verblüfft. Wir haben überhaupt nicht verstanden, was los war. Und dann ist das aber wiederholt passiert und dann hat es angefangen, also dann bekam es sozusagen ein zentrales Thema im Schabbeskreis darüber, was ist da los? Warum reagieren die so auf uns? Warum diese Feindlichkeit? Warum, also was sind die Sachen, die sozusagen da vorgetragen werden, sozusagen gegen uns oder uns gegenüber? Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, wie wir da weiter intervenieren, wie wir damit umgehen, wie wir da sozusagen, was da unsere politische Position ist und so.
Aber nicht nur der Schabbeskreis sah die Notwendigkeit, in die weißchristlich dominierten feministischen Konferenzen und Tagungen zu intervenieren. Mitte der 80er Jahre inspirierte der Austausch zwischen der karibisch-amerikanischen Poetin Audre Lorde und schwarzen AktivistInnen in Berlin die Gründung der Initiative ADEFRA, Schwarze Frauen in Deutschland. Durch die Entwicklung von Begriffen wie Afrodeutsch stellten die AktivistInnen deutsche Identitätskonstruktionen in der alten BRD in Frage.
Vom 23. bis 25. März 1984 fand in Frankfurt am Main der erste gemeinsame Frauenkongress von Migrantinnen und einheimischen Frauen statt. Durch die Anwesenheit von MigrantInnen wurde der reine Opferstatus weißer deutscher Frauen durch das Patriarchat kritisch hinterfragt. Sie profitierten in der alten BRD ebenso von der Ausbeutung rassifizierter Arbeitskräfte wie die weißen Männer. Die unmittelbare Reaktion auf diese von den MigrantInnen aufgewirbelten Debatten war ernüchternd. Die weißen deutschen FeministInnen übten sich in betroffenem Schweigen. Bundesweit fanden sich schwarze, jüdische, migrantisierte, geflüchtete und exilierte AktivistInnen, um die weiße Frauenbewegung mit ihren eigenen politischen Analysen und Forderungen zu konfrontieren und Verantwortung einzufordern. Weitere Frauenkonferenzen wie etwa die Bremer Frauenwochen, die Berliner Lesbenwochen oder der Kölner Frauenkongress, alle Ende der 80er, Anfang der 90er, erlebten hitzige Auseinandersetzungen zwischen rassifizierten und nicht rassifizierten AktivistInnen.
Da gab es also besonders auf dieser einen Tagung in Sommer 89 so einen Augenblick, der war ganz, ganz beeindruckend, wo wirklich afrodeutsche Immigrantinnen, Flüchtlingsfrauen sozusagen aufgestanden sind, eine nach der anderen. Und bei jeder dummen Bemerkung oder bei jeder sozusagen Äußerung, die daneben war, sozusagen aufgestanden sind und ich sag mal, geschrien haben und sozusagen sagen und das gesagt haben, genauso, das ist, was du gerade wieder machst und so passiert das und hier sind die Machtverhältnisse und so ignorierst du und so, genau, das ist die Schablone, die du gerade benutzt und so weiter. Also es gab so ein paar Tage, wo wir, und das ist eben dieses Wir, das es in diesem ganz bestimmten Augenblick gab, zwischen Immigrantinnen, schwarzen, deutschen, afrodeutschen, jüdischen Frauen, Flüchtlingsfrauen, also wo wir so ein paar, ne, in dieser Tagung wirklich sozusagen den weißen Mehrheitsfrauen, wie er sagt, das Leben so bitter schwer gemacht haben, dass sie weinend zusammengebrochen sind.
Diese Konferenzen boten auch Möglichkeiten des Kennenlernens, die zu neuen Verbindungen und Initiativen führten.
Und wir sind dann zusammen in eine Arbeitsgruppe gegangen und haben uns darüber angefreundet und sind dann zusammen zu einer zum Bremer Frauenwoche gefahren, da war auch Güchen Aktaş dabei. Und da gab es ja diesen Eklat mit den Weißen, es war eine gemischte Geschichte. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass viele weiße Frauen ihre Studentinnen damit brachten, um echte schwarze Frauen mal zu sehen und Women of Color zu sehen. Wir wurden uns ein bisschen ausgestellt und es war klar, wir waren gerne als Gast, aber nicht als Sprecherin und wir sind ja dann zusammen abgereist. Und das war ja die Zugfahrt von Bremen nach Berlin, wir waren, ich glaube, 8 oder 10 und da haben wir gesagt, wir müssen irgendwas Eigenes machen.
Also mein Name ist Nivedita Prashad, ich bin Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule für den Bereich genderspezifische soziale Arbeit und Handlungsmethoden sozialer Arbeit.
Nivedita studierte ab 1987 Sozialpädagogik, Psychologie und Soziologie an der Freien Universität Berlin. Die von ihr beschriebene Zugfahrt von Bremen nach Berlin, ein demonstrativer Akt gegen die unzureichende Auseinandersetzung mit Rassismus auf der Frauenwoche, bildete einen Schlüsselmoment in der intersektionalen Bündnispolitik. Denn da entstand die Idee, eine eigene Konferenz zu organisieren und Gelder dafür zu beantragen. Finanziert wurde das Ganze durch die sogenannte Frauenanstiftung, einer von der Frauenbewegung getragenen politischen Stiftung und Vorläuferin der Heinrich-Böll-Stiftung.
Die erste Bündniskonferenz fand im Juni 1990 in Bremen unter dem Titel Tagung von und für ethnische und afrodeutsche Minderheiten statt. Die zweite folgte bereits ein Jahr darauf im Oktober unter dem veränderten Namen Zweiter bundesweiter Kongress von und für Immigrantinnen, schwarze, deutsche, jüdische und im Exil lebende Frauen und fand in Berlin statt. Die Vorbereitungen dafür liefen parallel zu den im Zuge des Mauerfalls und der deutschen Einheit zunehmenden pogromartigen Stimmung in Deutschland. Die bloße Existenz dieser Konferenzvorbereitungsgruppe bot Nivedita und ihren MitstreiterInnen bereits eine Art Safer Space, in denen sie angesichts der gewalttätigen und rassistischen Ausschreitungen als rassifizierte Frauen mal aufatmen und verschnaufen konnten. Beiträge der Frauentagung von und für ethnische und afrodeutsche Minderheiten. Bremen, 8. bis 10. Juni 1990. Anita Kalpaka, Frauen und Rassismus, Rassismus unter Frauen. Gülbahar Kültür, an meine Helferinnen. Diskussion, Heimat und Fremde. Laura Radosch und Elaine Grossmann, jüdische Identität und Heimat.
Die Konferenzen sollten überhaupt erstmal Raum für Austausch und Empowerment bieten. Eine Orga-Gruppe traf sich regelmäßig an Orten wie der Schokofabrik in Berlin. Die Mitglieder der Orga-Gruppe diskutierten darin über politische Selbstbezeichnungen und legten wichtige Bündnisprinzipien für die Konferenz fest. Dadurch wurden aber neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede in politischen Haltungen und Positionierungen sichtbar. Es war für die OrganisatorInnen klar, dass Queerfeindlichkeit keinen Platz hatte und jüdische Frauen fester Bestandteil der Tagung waren. Dies sollte zu heftigen Diskussionen während der Konferenzen führen, was auch nachhaltige Brüche unter den Frauen hervorrief. Die Beteiligten mussten selbst schmerzlich miterleben, dass auch sie nicht frei von diskriminierendem Verhalten waren.
Beiträge vom 2. bundesweiten Kongress von und für Immigrantinnen, schwarze Deutsche, jüdische und im Exil lebende Frauen. Berlin, 3. bis 6.10.1991. Molly Vagese. Die Situation südostasiatischer Frauen in Deutschland am Beispiel Berlins. Autonome iranische Frauenbewegung im Ausland e.V. Rassismus und Sexismus in der Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik. Angela S. Reinhardt. Antisemitismus und jüdische Identität. Kreative Methoden der Identitätsentwicklung als Strategie gegen Antisemitismus. Bettina Kaufmann, jüdische Identität. Rivka Jaussi, ländliches Idyll. Maya Yim, Rassismus im Therapiebereich. Jacob Langford, ich komme aus der Türkei. In Deutschland bin ich zur Türkin gemacht worden. Yolanda Quesada, Eurozentrismus in der Frauenbewegung. Sevim Celebi, Immigrantinnen in Frauenprojekten, Erfahrungen, Erwartungen und Realitäten. Wendy Z. Henry, Lügen haben kurze Beine. Ika Hügel, Selbstverteidigung gegen rassistische und sexistische Gewalt. Jacob Langford, das moderne Ägypten ist so langweilig. Manu Holzner, schwarze Frauen afrikanischer Herkunft untereinander. Regina Bueno, Annie Gerontego. Mothering in the Diaspora, Mutterschaft in der Diaspora. Eine andere Trennlinie verlief entlang von Pass- und Aufenthaltsprivilegien sowie der Dimension Klasse. Während die Frauen mit deutschen Pässen und Bildungsprivilegien die Konferenzen viel stärker als Empowerment Space und identitätsstiftendes Moment wahrnahmen, fielen die Ergebnisse der Konferenzen für Frauen, die unmittelbar von den in Deutschland verschärften Asyl- und Aufenthaltsgesetzen betroffen waren, weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.
Fazit aus dem sogenannten Kongress von und für Immigrantinnen, jüdische, schwarze Deutsche und im Exil lebende Frauen von Emine Mi und Fatma Kochadas. Obwohl unsere Themen Klassenaufstieg bzw. Abstieg durch Migration unter besonderer Berücksichtigung der Lage der weiblichen Studierenden und Mutter-Tochter-Beziehungen zwischen der ersten und zweiten Generation bezüglich kurdischer und türkischer Mädchen und Frauen einen sehr großen Teil der hier lebenden Immigrantinnen abdeckt und ein weites Feld von Problemen berücksichtigt, war es nicht möglich, auch nur eine einzige Person zu diesen Themen zu bewegen. Dies lag zum einen an dem Konzept allgemein und zum anderen an der überaus geringen Teilnehmerzahl. Selbstkritische Überlegungen zur Vorbereitungsgruppe und zum Kongress Frauen unter Druck von Katharina Lazzarini. Innerhalb unserer Treffen distanzierten wir uns von der mangelnden Solidarität mit jüdischen Frauen, die wir an anderer Stelle beobachteten, thematisierten jedoch nicht unsere eigenen Standpunkte innerhalb der Gruppe. Wenn die Jüdinnen unter uns ihre Bedenken äußerten, dass eine Diskussion um den Golfkrieg vielleicht unser Bündnis ins Wanken bringen könnte, beruhigten wir sie mit guten Worten, gingen darauf jedoch letztlich nicht ein. Wir diskutierten höchstens ansatzweise unsere Differenzen und Gemeinsamkeiten als jüdische und schwarze deutsche Frauen, Immigrantinnen und im Exil lebende Frauen. Wir sprachen nur selten und dann meistens nur zu zweit oder dritt über unterschiedliche Privilegien, über Rassismus und Antisemitismus in und unter uns. Anfänge von Diskussionen, die wir nie wirklich zu Ende führten. Unsere Vorbereitungsgruppe löste sich nach dem Kongress auf. Nur die Frauen, die persönlich befreundet waren, trafen sich weiter. Obwohl wir weiterhin an der Idee festhielten, blieb unser Bündnisexperiment im Grunde ohne Fortsetzung. Im Nachhinein denke ich, dass die Vorbereitungsgruppe für alle von uns ein Schonraum war, in dem wir gemeinsam sein konnten, ohne unsere Existenz in Frage gestellt zu sehen. Wir hatten uns in diesem Raum ausruhen dürfen. Die Tatsache, dass jede von uns mit ihrem eigenen Rassismus bzw. Antisemitismus zu kämpfen hat, war uns theoretisch bewusst. Aber wollten wir nicht wirklich wissen, was das bedeutet? Vielleicht ist es rückblickend wichtig, uns das zuzugestehen und die Angst vor Verletzungen und unangenehmen Erkenntnissen zuzugeben. Die Frage ist nur, ob uns ein friedliches Nebeneinander reicht oder ob wir in Zukunft mehr Unbequemlichkeit auf uns nehmen, um einander näher zu kommen.
Das Schöne war, dass die Themen ein Thema waren und darüber gesprochen wurde. Das Schlimmste war, dass die haben ständig über Rassismus und Migration und so weiter so gut gesprochen. Aber die Sprache war so eine Fachsprache, kann ich mich erinnern, dass in einem von diesen großen, ganz, ganz großen Podiumdiskussionen muss ich aufstehen und sagen, worüber redet ihr? Ihr redet die ganze Zeit über MigrantInnen, aber guckt mal, was für eine Sprache verwendet ihr? Ich war, glaube ich, sogar hatte mein Vordiplom hinter mir, dass das meine Sprache war nicht, Deutschkenntnisse waren nicht so schlimm, aber ich konnte echt nicht verstehen, was sie da oben auf dem Podium miteinander sprechen. Und diese Diskussionen auf dieser Ebene war tatsächlich, hat sich nicht für mich verändert, die Sprache. Das war gar nicht zugänglich für viele Menschen. Doch von Menschen, die in Deutschland wahrscheinlich aufgewachsen waren und Rassismus anders erlebt hatten, als viele von uns in Ex- oder Migration gelebt hatten.
Seide hatte sich inzwischen von ihrer Partei losgesagt und über unterschiedliche Stationen neue Verbindungen in die autonome Lesbenszene aufgebaut. Sie kam 1990 nach Berlin, um Psychologie zu studieren und engagierte sich weiterhin politisch, besonders auch für andere queere IranerInnen und in der Frauenarbeit. Mit ihrer Perspektive als queere, linke, asylsuchende Exilantin brachte sich Seide immer wieder in Diskussionen um Mehrfachdiskriminierung und Gleichberechtigung marginalisierter Frauen ein. 1999 gründete sie den Verein Les Migras, lesbische MigrantInnen und schwarze Lesben, Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierungen.
Einerseits waren die 90er so eine Zeit, wo es viel Zusammenarbeit zwischen Communities gab, aber dann auch immer wieder Brüche und Auseinandersetzungen.
Fatima El-Tayeb erkennt ihr vielleicht aus Folge 1 wieder.
Und es war total wichtig. Es waren total wichtige Auseinandersetzungen, aber oft auch total schwierige. Es ist eben, also okay, Intersektionalität ist jetzt auch irgendwie schon ein ausgelutschtes Wort, aber was dahinter steht, nämlich anzuerkennen, dass es keine monolithischen Positionierungen gibt, sondern dass es immer auch auf die Konstellation ankommt und dass es auch auf die eigenen Privilegien ankommt. Das war oft hart. Woran ich mich besonders erinnere, wir hatten irgendwie so ein Wochenende irgendwo auf dem Land, weiß ich nicht mehr, mit schwarzen Deutschen, afrikanischen und migrantischen, hauptsächlich türkischen Frauen. Und es ging irgendwie total ab. Also die afrikanischen Migrantinnen waren irgendwie jetzt, ihr habt einen deutschen Pass und denkt doch mal bitte darüber nach, anstatt uns da uns hier irgendwie die Ohren vom Rassismus in Deutschland vorzuheulen. Und dann gab es schon so einen Impuls, dann sich gleich wieder umzudrehen und zu sagen, zu einer türkischen Frau zu sagen, ja, was nennst du dich hier schwarz, du bist doch weiß und du hast doch alle diese Privilegien. Und das waren natürlich alles total wichtige Themen. Aber wie gesagt, es ist halt so ein ständiger Außendruck immer da, der es sehr, sehr schwer macht, sich darüber auseinanderzusetzen und eine Form zu finden, wie dieser ganze Druck abgelassen werden kann, weil das muss passieren.
Druck ablassen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass sich diese manchmal spalterisch wirkenden Zuweisungen von Privilegien und Mitverantwortung unter den marginalisierten AktivistInnen auch vor dem Hintergrund existenzbedrohender deutscher Verhältnisse abspielten. Wir schreiben Deutschland 1990. Brandanschläge auf AsylbewerberInnenheime, die Ankündigung von Abschiebungen, der Verschärfung von Einwanderungsgesetzen, dem Erstarken eines deutschen Nationalgefühls. Wessen Positionen und Interessen verdienten da den Vorrang? Wer konnte sich leisten, auf Identitätssuche zu gehen und wem drohte die Abschiebung? Wo blieb eine Aushandlung über die Differenzen hinsichtlich ost- bzw. westdeutscher Sozialisation und den daraus resultierenden Privilegien? Und wo bleibt die Solidarität weißer, nicht rassifizierter deutscher FeministInnen?
Akt 2. Der Mauerfall und bündnispolitische Höhepunkte.
Dann ging irgendwie die Mauer auf und es hat eigentlich niemand geglaubt, als das irgendjemand mal während der Veranstaltung plötzlich gesagt. Und wir kamen da raus aus der Veranstaltung und plötzlich war die Straße absolut voll und die Busse, da hingen die Leute irgendwie so raus, ja. Das war irgendwie eine Riesenwelle, die dann einfach über uns rüberrollte und es gab schon auch so eine Stimmung, die war alles andere als enthusiastisch. Die war eher ein bisschen ängstlich oder besorgt. Was kommt da jetzt auf uns zu? Wenn sozusagen die deutsche Teilung als sehr sichtbare Konsequenz des Krieges aufgehoben ist, wer wird Deutschland dann?
Jessica arbeitete im interkulturellen Frauenprojekt Notizwe, dessen Anliegen es war, FeministInnen aus Minderheitengruppen sichtbar und hörbar zu machen, insbesondere gegenüber der weißen deutschen nicht-jüdischen Frauenbewegung.
Da gab es schon Sorgen. Wir waren in einer Zeit entstanden, wo migrantische Szene sehr unsichtbar war im Großen und Ganzen, Juden auch nicht so besonders. Alle waren mit der Wiener Vereinigung beschäftigt. Es ging nur um dieses Ost-West. Und da war auch immer ausschließlich die Ostdeutschen oder die Westdeutschen, waren immer die Bio-Deutschen gemeint. Und all die Leute, die zum Beispiel nicht darunter fielen, seien es jetzt die Ostberliner Juden und Jüdinnen, die sich da ja auch schon zum Teil als Gruppe zusammengefunden hatten, dieses Wir für uns, die Facharbeiterinnen aus Vietnam, teilweise auch aus Angola, Studierende, Männer und Frauen, wurden nicht wahrgenommen. Auch die Afrodeutschen wurden nicht wahrgenommen, die es ja auch in der DDR gab. Das war alles überhaupt kein Thema. Und in der Zeit hat es Nosizwe auch objektiv schwer gehabt, dafür irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu kriegen, weil es eben nicht dieser Ost-West, für dieses Ost-West-Verhältnis war.
Also ich hatte Angst. Ich muss ehrlich sagen, also ich hatte Angst.
1991 hatte Nivedita einen Job am Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Für ein indisches Musikfestival, das sich über ein Jahr erstreckte, waren indische MusikerInnen nach Deutschland gekommen. Niveditas Aufgabe war, sie auf ihrer Tour mit einem Bus durch Deutschland zu begleiten. Zwei der Stationen waren Leipzig und Magdeburg.
Und in beiden Städten war die Vorgabe, niemand soll das Hotel verlassen. Weil wir waren, also mein Kollege war auch auf Kalle, also auch indischer Herkunft. Das heißt, wir waren irgendwie so 40 Leute, die indisch aussehen und ein weißer Busfahrer. Und das war die Bedingung, dass wir das Hotel nicht verlassen, weil man so eine Angst um uns hatte. Das Essen wurde ins Hotel geliefert. Und wir sind mehrfach, sind die Busse gejagt worden. Also nicht weil, sondern also sie haben nun gesehen, ein Bus voller Ausländer aus ihrer Sicht. Und das war schrecklich. Das war eine komische Zeit, weil das Problem war, wir wussten nicht, geht's ewig so weiter. Ja, so Rostock, aber auch Mölln, Solingen. Hoyerswerda, ich meine schon das Wort Hoyerswerda bis heute, kriege ich Schauer den Rücken runter. Und das Problem damals war ja, dass wir alle keine Ahnung hatten, hört es jemals auf. Und diese Bilder von Hoyerswerda kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Es waren 51 vietnamesische Menschen und die Polizei hat nicht eingegriffen. Also das ist doch ein Horror. Und unser aller Angst war, also es hat ja Gott sei Dank aufgehört, aber wir wussten nicht, ist das jetzt das neue Deutschland, ist das die neue Normalität? Wird die Polizei nicht eingreifen, wenn Ausländer angezündet werden? Und das war ja, also ich weiß noch, dass ich in Magdeburg mit diesem Bus da dachte, ja klar, wenn die jetzt unseren Bus anzünden, wer weiß, ob hier einer was tut. Also das war schon schrecklich. Das war auch die Zeit, wo einige ausgereist sind, weil einfach völlig unklar war, hört der Spuk denn jemals auf? Das war ja wirklich, also es war ja nicht nur diese Geschichten, die da passieren. Es gab zum Beispiel eine Werbung, und auch heute würde ich sagen, das waren die geistigen Brandstifter für Hoyerswerda. Ich glaube, Bild, die BZ ist Berlin Bild. Du hast so eine, in den Bushaltestellen so menschhohe Werbung und von weitem hast du nur so eine braune Flut gesehen. Das war die Deutschlandkarte und die braune Flut waren braune Menschen. Das war so Überflutung, stoppen Deutschland, irgendwie sowas. Das heißt auch, also es waren eben nicht nur die Nazis auf der Straße, die Sachen gemacht haben, sondern also Großteil der Bevölkerung fühlte sich jetzt wieder großmächtig deutsch. Und das fand ich spooky. Also wirklich auch so dieses, also heute hoffentlich ist es klar, aber damals wurde ja negiert, dass es noch Rassismus gibt, sondern es wurde von Ausländerfeindlichkeit gesprochen. Und wir haben dann sehr stark genau das gemacht, zu sagen, nee, es geht hier nicht um, also vielleicht sind die einen oder anderen auch Ausländer, die, also Touristen, also es gibt ja in Deutschland Ausländer, das sind die Touristen, die kommen, die gehen aber auch wieder, aber wir haben ja hier gelebt und manche sind ja hier geboren, also das war zum Beispiel etwas, das wir klar gemacht haben, wir wollen, und ich finde, das ist auch ein Stück weit gelungen, sagen, wir reden von Rassismus, um auch die geschichtliche Kontinuität zu zeigen und eben uns auch nicht auseinander dividieren zu lassen, weil für jemand, der uns attackiert, der sieht ja nicht, ob einer von uns deutsch ist oder nicht, der sieht nur Color. Und das ist doch der Kern von Rassismus.
Brandanschläge, Randale.
Werden Ausländer und Asylbewerber Wohnheime in Hoyerswerda ständig von Skinheads überfallen.
Und mancher Bürger klatscht Beifall.
Auch in den Angriffen auf Geflüchtetenheimen, auf Heime von vietnamesischen, von mozambikanischen, angolischen VertragsarbeiterInnen in Ostdeutschland, die regelmäßig angegriffen wurden, angezündet wurden, stand auf die Polizei dabei und hat nichts gemacht. Das heißt, wir haben diese Zustände und in Frankfurt erfahren wir das in dieser Form jetzt nicht in der Stadt, aber wir erfahren schon, wie zum Beispiel Racial Profiling ständig in der Innenstadt in Frankfurt vollzogen wird, wie die Polizei junge Männer, die so sagen als arabisch markiert sind, festnehmen bzw. kontrollieren und so weiter.
Encarnacion war in der 1991 in Frankfurt gegründeten Gruppe Femigra, feministische MigrantInnen, aktiv. Femigra begann, auf diese rassistischen Angriffe zu reagieren.
Auf der anderen Seite hat sich dann die Femigra mit anderen Gruppen in Frankfurt zusammengeschlossen, wie Café Morgenland und auch bundesweit, dann auch mit anderen feministischen Organisationen wie De Colores in Bremen oder Elisa in Bonn-Köln und ADEFRA und anderen Organisationen, mit denen wir dann im Gespräch waren und wo wir uns auch bei Bündnistreffen getroffen haben und über diese unterschiedlichen Fragen auch uns ausgetauscht haben. Und selber nochmal zu sagen, lokal haben wir mit anderen Gruppen zu dem Zeitpunkt Ende 80er, Anfang 90er Jahre versucht, Rassismus zu thematisieren und hatten auch Vorstellungen, dass wir rausgehen sollten, mit Leuten in Stadtteilen sprechen sollten und Telefonnetzwerke etablieren sollten und so weiter. Also es war eine Zeit, wo wir viel gemacht haben.
Femigra beteiligte sich an der Organisation studentischer Vollversammlungen an der Universität in Frankfurt. Es kamen hauptsächlich internationale Studierende und Studierende mit Exil- und Migrationsbiografien. Während die Unterstützung weißer linker Gruppen mehrheitlich ausblieb, vernetzten sich immer mehr selbstorganisierte Gruppen von Migrierten und Exilierten und entwickelten eigene Interventions- und Widerstandsstrategien. Die Femigra nahm auch an bundesweiten Bündnistreffen von Schwarzen, Romnia und Sintize, jüdischen Migrierten und exilierten Frauen teil. Ihr Text »Wir, die Seiltänzerin, politische Strategien von Migrantinnen gegen Ethnisierung und Assimilation« entstand im Rahmen eines solchen Treffens und erschien 1994.
Da war Nora Rätzel und auch Anita Kalpakas Text ein sehr wichtiger Text für uns.
1986 erschien der Sammelband »Rassismus – Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein«, herausgegeben von Anita Kalpaka und Nora Rätzel. Sie thematisierten erstmals die alltägliche und strukturelle Dimension von Rassismus und argumentierten in ihrem Buch gegen die damals vorherrschende Ansicht, dass Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit, was damals als Begriff viel gängiger war, eine individuelle Haltungssache sei.
Aber es gab auch das erste Buch von Anita Kalpaka und Nora Rätzel, Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Und das Buch war für mich wirklich wichtig. Es ist heute noch 1:1 aktuell, leider. Ja. Aber das war wirklich ein ganz wichtiges Buch, weil das war zum ersten Mal auf ein Buch, was in Deutschland auf Deutsch zu Rassismus geschrieben worden ist und eben nicht zur Ausländerfeindlichkeit. Also solche Debatten, dass wir wirklich also quasi den Antirassismusdiskurs nach Deutschland bringen wollten, auf der aktivistischen, aber eben diejenigen, die von uns studiert haben, dann auch auf der akademischen Ebene.
Nivedita spricht hier bereits eine sich langsam vollziehende Verschiebung an, die die Bündniskonferenzen von der aktivistischen, selbstorganisierten auf die institutionelle, akademische Ebene hoben. Inwieweit sich diese Verschiebung auch auf die Wissensproduktion und vor allem auf das politische Potenzial der Bündnisse ausgewirkt hat, bleibt offen. Aber auch diese Treffen verliefen nicht reibungsfrei.
Im November 1997 fand in Köln die von Peggy Piesche, Kathy Galbin und Kader Konuk organisierte kulturwissenschaftliche Tagung »Marginale Brüche – Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen« statt. Sie reflektierte in einem wissenschaftlich-institutionellen Rahmen die bisherigen widerständischen Praktiken rassifizierter Frauen.
Marginale Brüche wird im Nachhinein als die letzte in der Reihe der Bündniskonferenzen der 90er rezipiert. Die Beiträge und der Prozess der Tagung werden auch in einem gleichnamigen Buch beschrieben, das 1999 von den drei InitiatorInnen herausgegeben wurde.
Im September 2013, also knapp über 20 Jahre nach den letzten Bündniskonferenzen, initiierte Nivedita Prashad die FEMOCO, Feminismen of Color Konferenz. Diese fand in Berlin statt und sollte an die vergangenen Bündniskonferenzen anknüpfen, Entwicklungen feministischer und antirassistischer Debatten aufgreifen und einen sicheren Raum für intergenerationellen Austausch zwischen erfahrenen AktivistInnen und Jüngeren bieten. Ein großer Unterschied zu den vorigen Konferenzen bestand in der Einladungspolitik. Angeregt durch neuere Debatten um Gender und politische Selbstbezeichnungen wurden neben Cis-Frauen auch Trans- und Intermenschen eingeladen, die sich als Schwarze, of Color, als jüdisch, muslimisch, im Exil lebend, als Romani oder als Migrantin verstanden.
Bei FEMOCO, und das war wirklich ein Unterschied zu damals, war Streit im Vordergrund und nicht Gemeinsamkeiten. Das hatte aber auch mit einzelnen sehr destruktiven Personen zu tun, muss man wirklich sagen. Und da ist es uns nicht gelungen, ein Awareness-Konzept zu haben, was uns davor schützt. Also so. Und was aber da auch funktioniert hat, die ganzen Old Ladies sind auch gekommen. Und das war ganz schön, uns wiederzutreffen. Und ich bin mit vielen der Frauen von damals heute noch befreundet. Aber nur mit denen es inhaltlich eine gemeinsame Basis gab.
Akt 3. Was bleibt? Was bleibt also? Für uns bleibt die Einsicht, dass die feministische Bündnispolitik in Deutschland vielstimmig war und die Sichtbarkeit feministischer Bewegungsarbeit im Rückblick stark durch die Ressourcen bedingt war, die den AktivistInnen damals zur Verfügung standen, etwa um ihre Geschichten selbst zu erzählen und zu dokumentieren. Unsere Interviewpartnerin Jihan Dean meinte, dass es trotz einer umfangreichen Quellenrecherche kaum möglich war, ein kohärentes Gesamtbild dieser Bewegung abzubilden. So tauchen immer wieder Leerstellen auf. Wichtige Perspektiven marginalisierter Communities treten in den Hintergrund. Die feministische Arbeit von Romnia konnten wir in dieser Folge nicht zu Genüge rekonstruieren und weisen stattdessen auf diese Lücke in unserer Arbeit hin. Aber es haben sich auch Gruppen gebildet, von denen einige noch heute bestehen. Diese Gruppen haben wiederum Plattformen und Räume geschaffen, in denen Menschen mit ähnlichen Rassismuserfahrungen und Identitätspositionen einander finden konnten, um sich auszutauschen, eine gemeinsame Sprache zu finden und Wissen zu produzieren. Sie unterstützten sich gegenseitig, um den Paternalismus der weißen, deutschen, christlich geprägten Frauenbewegung aufzuzeigen, zu thematisieren und sich selbst sichtbarer zu machen. Die Frauenbewegung, die bis dato Themen wie Antisemitismus und andere Rassismusformen tabuisierte, war nicht mehr dieselbe wie vorher. Zu oft jedoch bildete das Normierte gegenüber den Kitt für den Zusammenhalt der marginalisierten AktivistInnen. Sie reflektierten die unterschiedlichen Privilegien innerhalb ihres Bündnisses nicht ausreichend mit und gingen vielen notwendigen Auseinandersetzungen aus dem Weg, aus Angst, sie würden damit ihren Zusammenhalt riskieren. Migrantisierte, geflüchtete und exilierte Frauen wiesen immer wieder auf existenzielle Probleme marginalisierter Flinter und bemängelten die unzureichende Unterstützung dieser Themen in den Bewegungen. Sie trugen durch unermüdliche kritische Interventionen in der Frauenarbeit dazu bei, dass marginalisierte Frauen intersektionale, bedarfsorientierte Unterstützung erhielten. Auch wenn Intersektionalität mittlerweile ein etablierter Begriff ist, leben 30 Jahre später viele dieser Konflikte fort. Passprivilegien und Klassenzugehörigkeiten werden nach wie vor nicht genug berücksichtigt und ein gemeinsamer Kampf gegen Antisemitismus und andere Rassismusformen scheint angesichts aktueller politischer Herausforderungen schwerer denn je. Geschichte verläuft eben nicht linear, sondern in Brüchen und Schlaufen. Dennoch wollen wir die Bemühungen dieser AktivistInnen nicht als gescheitert ansehen. Stattdessen möchten wir uns den Überlegungen von Fatima El-Tayeb anschließen und diese Folge mit einem Zitat aus ihrem 2015 erschienenen Buch »Anders europäisch« abschließen.
Mir liegt nicht daran, diese Bewegung oder Bewegungen zu idealisieren. Es ist mir aber außerordentlich wichtig, daran zu erinnern, dass es sie gab und gibt. Dass Aktivismus ständig den Horizont des Möglichen, des Denkbaren überschreitet und Konstellationen schafft, die, wenn auch manchmal nur für einen kurzen Moment, neue Möglichkeiten aufzeigen und so langfristig die Grenzen des Denkbaren verschieben.
Und damit wollen wir uns von euch verabschieden und uns für eure Zeit bedanken. Schaut doch auch nochmal in den Shownotes nach, da haben wir euch ein paar weitere Infos hinterlegt. In der nächsten Folge begeben wir uns auf die Spuren der Geflüchtetenbewegung und gehen den Bleiberechtskämpfen in der Zeit nach dem Mauerfall nach. Das war Lose Fäden. Konzeption und Redaktion Chang Chan, Bahar Sharifi, Miriam Schickler und Melmoon Bayahu. Soundproduktion Miriam Schickler. Logo Patu. Webseite Michael Rybakov. Gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin.